Das ist jetzt der zweite Teil der Predigt aus dem Danielbuch, Kapitel 3. Wir hatten ja zuerst von 1 bis 18 und jetzt geht es weiter von 19 bis 30. Und da geht es ja darum, keine Kompromisse, wenn es um Gott und um sein Wort geht. Und ich möchte uns den Text lesen, Daniel 3, die Verse 19 bis 30. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Schadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Schadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Schadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Schadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach, Schadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Schadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Schadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Darauf machte der König Schadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, Herr, dass wir dich reden hören, deutlich reden hören und dass du uns das, was du uns mitteilen möchtest, Herr, fest in unsere Herzen gibst und dass du uns dazu Ohren und Herzen aufschließen mögest. Amen. Im ersten Teil der Predigt haben wir gehört, wie sich diese drei jungen Männer weigerten, sich vor einem Götzen niederzuwerfen, vor einem Standbild etwa 27 Meter hoch und knapp 3 Meter breit, das der König Nebukadnezar, der damals mächtigste Mann der Welt, hatte aufrichten lassen. Und alle, es war eine Riesenmenge aus dem ganzen Reich, wurden die Menschen eingeladen, es war eine Riesenvolksmenge und sie alle waren gehorsam und fielen vor diesem Götzen nieder. Nur diese drei jungen Männer fielen nicht nieder, sie blieben stehen, weil sie Gott höher achteten als Gebote von Menschen. Aber die Frage ist, Wer waren eigentlich diese drei jungen Männer? Schadrach, Mesach und Abednego. Das ist vielleicht wichtig zu wissen, bevor wir in den zweiten Teil einsteigen. Sie gehörten nämlich zu den Gefangenen bzw. Verschleppten des Volkes Israel und waren Männer aus bestem Hause, würden wir heute sagen. Wir könnten auch sagen, sie gehörten zum Adel Israels. Und ihre eigentlichen Namen waren nicht Schadrach, Mesach und Abednego, sondern ihre eigentlichen Namen waren Michael oder Mishael. Daraus hat man dann Mesach gemacht. Dann Hanania, daraus hat man den Schadrach gemacht. Und Asaja, aus dem hat man Abednego gemacht. Also, sie waren eigentlich Hanania, Mishael und Asaja. Und dabei wollen wir bedenken, dass alle drei Namen entweder mit EL oder mit JA enden. Und diese Endsilben stehen bei Gottes Volk immer im Zusammenhang mit Gott selbst. Doch ganz bewusst wollte man, als man diese jungen, adeligen Männer in den Dienst des Königs stellen wollte, ganz bewusst wollte man mit dieser Handlung, ihnen neue Namen zu geben, sozusagen ihre eigentliche Herkunft, ihre Identität und Zugehörigkeit, wollte man auslöschen. Und so gab man ihnen babylonische Namen. Aber nicht durch Namen, und auch sie nicht, durch ihre Namen bekennen sie sich nun zum lebendigen Gott, sondern vielmehr durch ihre Ehrfurcht vor diesem Gott und ihrem Gehorsam gegenüber seinem Wort. Diese drei jungen Männer waren also nicht bereit, sich vor einem Götzen niederzuwerfen, obwohl es damals von höchster Stelle unter schwerster Strafandrohung befohlen worden war. Warum taten sie das und vor allem, aus welchem Hintergrund verweigerten sie den Gehorsam? Sie haben entschlossen, dem lebendigen Gott unter allen Umständen treu zu bleiben und sie waren sich der Rettungsmacht ihres Herrn und Gottes vollauf bewusst. Ihre Entschiedenheit ging so weit, dass sie sich selbst dann nicht vor dem Bild niederwerfen würden, wenn das zur Folge hätte, dass sie eine überdurchschnittlich harte Strafe zu erwarten hätten. In diesem Fall war es sogar die Todesstrafe. Sie setzten ihr ganzes Vertrauen nicht auf Menschen, auf irgendwelche Fürsprecher, die vielleicht noch für sie hätten eintreten können, sondern sie setzten alles auf eine Karte, und zwar auf die richtige Karte, nämlich sie setzten alles auf ihren Herrn und Gott. Und zu solch einem entschiedenen Handeln befähigt doch ausschließlich ein tiefer und ehrfurchtsvoller Glaube an Gottes unbegrenzte Macht. Und ich hoffe sehr, dass wir auch in unseren Herzen begriffen haben, dass es auch unsere persönliche Aufgabe und die Gemeinde, der wahrhaftigen Gemeinde Christi, dass es unsere Aufgabe hier auf Erden ist, das zu tun, was Gott wohlgefällig ist, koste es, was es wolle. Und ganz gleich, welche Folgen das auch haben mag. Dieser Konferenz, ich will da jetzt nicht von anfangen, aber der eine Pastor, der James Coates, der hat ja Ähnliches erlebt. Koste es, was es wolle. Und er ging dafür ins Gefängnis. Aber dazu dann später mehr. Also, wenn es soweit ist. Die Konsequenzen liegen, das haben wir auch bereits im ersten Teil der Predigt gehört. Ich hatte dort ein Zitat von Spurgeon gelesen. Die Konsequenzen liegen immer in den Händen Gottes. Doch die Pflicht, die Wahrheit zu bezeugen und Recht zu nennen, wo Recht ist, das liegt bei uns. Und die Konsequenzen, die daraus entstehen, eventuell, die überlassen wir Gott. Die drei jungen Männer beschlossen, das Richtige zu tun und das Ergebnis Gott zu überlassen. Und da ist die Frage, wie sieht es da bei dir und bei mir aus? Denken wir bei unserem Zeugnis und wenn es darum geht, dass unser Gehorsam gefordert ist gegenüber Gott und seinem Wort, denken wir vielleicht manchmal ein wenig zu viel über etwaige Konsequenzen nach? Ist es nicht so, dass wir uns manchmal so stark mit eventuellen Konsequenzen beschäftigen, dass dann die Gedanken an diese Konsequenzen unsere Entscheidung dahingehend beeinflussen, dass wir eventuell zu einer Einsicht kommen, wo gerne auch der Feind auf dem Plan ist und sagt, ja, sag mal, ist das denn wert? Ist das die Sache wert? Ist das dann der Gemeinde dienlich? Und dann fangen wir an, darüber nachzudenken und suchen nach Kompromissen. Und dann fangen wir an zu sagen, naja, vielleicht ist das wirklich ein bisschen übertrieben. So darf es nicht sein. Wenn Gott Konsequenzen, die wollen wir ihnen überlassen. Und wenn es darum geht, die Wahrheit zu bezeugen, dann gilt es, nicht einen einzigen Millimeter nachzugeben. Nicht einen Millimeter. Und dafür sind in der Vergangenheit, durch die Jahrtausende hindurch, immer wieder Brüder und Schwestern den Märtyrertod gestorben, weil sie das nicht taten. Aber wir denken oftmals zu viel über die Konsequenzen nach und das beeinflusst uns dann dermaßen, dass wir Entscheidungen treffen, wenn wir sie dann noch einmal Revue passieren lassen und wirklich voll des Geistes Gottes sind, dass sie in Frage gestellt werden. Und dass wir ein schlechtes Gewissen bekommen, weil uns die Konsequenzen einfach zu hart waren für das, was wir hätten eventuell leiden müssen, weil wir die Wahrheit bezeugt haben und weil wir Lügen Lügen genannt haben und weil wir einfach sagen, hier machen wir nicht mit. Hier ist eine rote Linie übertreten und da gehen wir nicht mit. Wenn du zukünftig zu viel über eventuell zu erwartende Konsequenzen nachdenkst, bevor du die Wahrheit aus Gottes Wort bezeugst oder über Einschränkungen in Bezug auf den Gehorsam gegenüber Gottes Wort nachdenkst, dann lass dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, besteht die reale Gefahr, dass du zurückweichen könntest und mitunter nach wässrigen und schmeichelhaften Formulierungen suchst, um deine Entscheidung dann zu rechtfertigen. Nun, wir haben uns beim ersten Teil der Predigt jene vermeintlich unwiderstehliche Kraft angeschaut und danach jene drei unbeweglichen Gegenstände in Form unserer drei jungen Glaubensgeschwister. Diese unwiderstehliche Kraft in Form des Königs und seines Gebotes und dann die unbeweglichen Objekte, unsere drei jungen Brüder. Und schließlich werden wir sehen, jetzt, was geschieht, wenn diese beiden Kräfte aufeinanderprallen. Und noch einmal zur Erinnerung, der mächtigste Mann der damaligen Welt hatte befohlen, tu dies, und dieser mächtigsten Kraft der Welt wurde mit der Antwort begegnet, die der Teufel, die das Böse am meisten ärgert und auch ein Stück weit in die Schranken weist, nein, wir werden das nicht tun. Noch einmal die Situation, Nebukadnezar wird nicht von dem Weg abrücken, den er gewählt bzw. angeordnet hat. Die drei jungen Männer, Hanania, Mischael und Asaja, Schadrach, Mesach und Abednego, werden auch nicht von ihrem Erkenntnisstand abrücken, den sie von Gott bekommen haben und den sie eingenommen haben. Nun, die Folge war, dass die drei jungen, kompromisslos gläubigen jungen Männer ins Feuer geworfen wurden. Und zwar gebunden. Sie wurden gebunden ins Feuer geworfen. Und ihr Lieben, das Feuer blieb ihnen trotz ihres kompromisslosen Glaubens und ihres Vertrauens nicht erspart. Versteht ihr? Es blieb ihnen nicht erspart. Gott hätte doch jetzt sagen können, die glauben so sehr und vertrauen so sehr, komm, ich lasse die Flamme erlöschen. Nein. Der Ofen wurde 7-mal heißer geheizt und sie mussten da rein. Sie mussten da rein. Erleben wir nicht auch öfter, als es uns lieb ist, diese Tatsache, dass wir gerne an einem Feuerofen, der für uns geschürt wurde, vorbeigehen möchten? Keiner wünscht sich von uns, denke ich, in einen Feuerofen von Versuchung und von Lügen und was da so alles ist, hineingeworfen zu werden. Niemand wünscht sich das von uns. Aber ich sage euch, wir werden daran nicht vorbeikommen und schon gar nicht in den kommenden Zeiten. Ist es nicht so, diese Feueröfen, wir wollen davor bewahrt werden und dass wir trotz Gebet, Vertrauen und Glauben immer wieder, zumindest ein Stück weit und manchmal sogar vielfach durch diese Feuerofen gehen müssen? Und das wird uns nicht erspart bleiben, bis der Herr Jesus wiederkommt. Es werden diese Feueröfen immer wieder kommen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ich kann euch nicht sagen, warum das bei dem einen, bei dem anderen so ist. mehr, meine ich, als bei dem anderen. Das ist auch hier Gottes Entscheidung und Gott entscheidet, wann er das Feuer erlöschen lässt. Aber wir wollen noch einmal schauen, was besonders bei den drei jungen Brüdern geschehen ist. Ihnen blieb der Feuerofen nicht erspart, aber mitten im Feuer erfahren sie Rettung. Versteht ihr? Die Rettung haben sie nicht vor dem Feuerofen erfahren, sondern in dem Feuerofen. Und das gilt auch für dich und für mich. Außerhalb des Feuerofens ist Gott so, dass er oftmals nicht eingreift, weil er ja erst einmal will, dass wir in den Feuerofen gehen, um ihn zu bezeugen, um ihn zu verherrlichen, damit vielleicht auch aus uns noch Schlacke des Unglaubens ein Stück weit herausgebrannt wird. Aber auch wir werden in dem Feuerofen seinen Beistand, seine Hilfe, seine Zurechtweisung, seine Rettung erfahren, ihr Lieben. Sie empfingen Rettung im Feuer und nicht vor dem Feuer. Und auch da ist es doch so, ihr Lieben, wir alle neigen dazu, wenn wir die Gluthitze so manches Feuers bereits spüren, dass wir anfangen zu beten, Herr, bewahre uns vor diesem Feuer. Aber es könnte doch auch sein, denk mal drüber nach, dass Gott auch mit dir und mir gerade diesen Weg in so einen Feuerofen hinein gehen möchte. Dass er auch uns nicht vor dem nahenden Feuer bewahren will, aber genau wie die drei da mittendrin. In der heißesten Feuersbrunst kann er seine Macht, Herrlichkeit und Liebe durch uns und durch unsere Situation beweisen. Und gilt nicht für alle wahrhaft Gläubigen dieselbe Gotteskraft? Gelten nicht allen Heiligen die gleichen Verheißungen? Die Heftigkeit des Zornes Nebukadnezars veränderte sogar seinen Gesichtsausdruck. Das war also nicht so ein überflüssiger Zorn oder so ein Wutausbruch. Nein, da war bis ins Mark und Bein, war er erschüttert über die Standhaftigkeit dieser drei jungen Männer. Dass er sogar, wir würden sagen, die Farbe wechselte. So zornig war er. Und in seiner Wut über die Standhaftigkeit und Treue dieser drei befiehlt er, dass der Feuerofen 7-mal heißer gewöhnlich gemacht werden sollte, als das üblich war. Versteht ihr? Und auch wir Christen, wir werden das immer wieder erfahren. Wir werden mit zweierlei Maß gemessen werden. Stellt euch darauf ein, in Zukunft, vielleicht nicht jetzt gleich morgen, aber in Zukunft, stellt euch darauf ein, wo andere normale Menschen aus der Welt normale Urteile empfangen und eine ganz normale Beurteilung empfangen, werden Christen mit einem anderen Maß gemessen werden. Stellt euch darauf ein. Ich sage euch das jetzt schon, weil das so kommen wird. Da müssen wir keine Angst vor haben. 7-mal heißer als üblich. Und Gott hat bewahrt. Und das gilt auch für uns. Die können das 20-mal heißer machen. Unser Herr bewahrt, wenn er das will. Und wenn er sieht, dass wir bereit sind, das auf uns zu nehmen, wenn es um seine Ehre geht. Und das ist eben auch eine Tatsache bis in unsere Zeit hinein und heute wieder mehr denn je. Wenn diejenigen, die Gott mehr Ehrfurcht entgegenbringen als allem anderen, dann werden wahrhaft gläubige Christen werden den Zorn der Welt auf sich ziehen und sie werden gehasst werden. Der Herr Jesus Christus spricht das nicht. Sie werden euch unliebsam finden oder sie finden euch als Erschwernis oder als welche, die dauernd über die Stränge schlagen. Nein, sie werden euch hassen. Und der Herr Jesus hat gesagt, solange ich bei euch war, hat der ganze Hass mich getroffen, ihn auch als Person. Jetzt aber, wo er in den Himmel zurückgegangen ist, seid ihr meine Stellvertreter und jetzt wird euch der gleiche Hass treffen. Aber er sagt, ich lasse euch ja nicht verwaist zurück. Ich sende euch den Tröster, der euch in alle Wahrheit leiten wird und der euch auch zur rechten Zeit die rechten Worte geben wird, die mich verherrlichen und die euch im Glauben stärken werden. Das ist der Herr Jesus. Und er hat auch gebeten, Vater, in seinem hohepriesterlichen Gebet, ich bitte nicht, dass du sie rausnimmst aus dieser Welt, aber ich bitte dich, dass du sie in dieser Welt mit ihren ganzen glühenden Feuerofen bewahren wirst. Und das wird er auch tun. Und deswegen müssen wir nicht schlotternd durch die Gegend laufen und sagen, oh nein, was kommt da alles auf uns zu? Sondern wir dürfen sagen, ja Herr, wir dürfen dich bezeugen und wir brauchen keine Angst haben, weil das, was du uns zumutest, wirst du uns auch die Kraft geben, es zu überstehen und es durchzustehen. Und nach jedem Feuerofen wird auch kein Brandgeruch bei uns wahrzunehmen sein, aber wir werden ein Stück auf der Glaubensleiter nach oben gekommen sein und gestärkt sein und Freude im Herzen haben, dass wir für den Herrn in einen Feuerofen gehen durften. Diejenigen, die sagen, dass sie bereit seien, um des Herrn willen in den Feuerofen zu gehen, sollten erkennen, dass jener Feuerofen genau wie damals um einiges heißer sein könnte, als wir uns das vorstellen können. Und man kann, wenn wir wirklich genau hinschauen, einen deutlichen Trend erkennen, dass nämlich in der heutigen Zeit, ich habe das bereits gesagt, wieder damit begonnen wird, wenn möglich, an bibeltreuen Christusgläubigen wegen ihrer Weigerung zu Kompromissen gegenüber Gott und seinem Wort strafrechtlich wahre Exempel zu statuieren. Es ist anhand von Vers 20 zumindest für mich recht offensichtlich, dass Nebukadnezar gegen seinen Befehl, die drei Abtrünnigen hinzurichten, Widerstand von ihnen erwartete, da er diese Aufgabe in die Hände seiner stärksten Soldaten legte. Steht ihr, er ist davon ausgegangen. Er sagt, jetzt heizt das mal 7-mal stärker an, fesselt sie, werft sie hinein. Jetzt hat er gesagt, die werden ausrasten, die werden sagen, warum und wieso und weshalb und werden vielleicht jemanden da an den Hals springen. Nein, überhaupt gar nicht. Er hat damit gerechnet, sonst hätte er nicht die stärksten Leute aus seiner Leibwache dazu bestimmt, sie zu fesseln und in den Ofen zu werfen. Davon ging er aus. Nichts da. Die sind in den Feuerofen gegangen. Da war keine Rebellion, da war kein Aufruhr, da war kein Aufruhr, jetzt steht alle auf und wendet euch dagegen. Nein, überhaupt gar nicht. Sie haben auf Gott vertraut. In den Versen 21 bis 23 sehen wir dann, wie sie die drei jungen Männer gefesselt in ihrer Hofkleidung an die Öffnung des Feuerofens bringen. Der Ofen, den dürfen wir uns so vorstellen, ähnelte einem übergroßen, riesigen Topf, so müssen wir uns das vorstellen. Im Bodennähe befand sich seitlich eine Tür, durch die er geheizt wurde. Nach oben war er dann offen, um natürlich auch richtig Hitze zu erzeugen. Zu dieser Öffnung werden nun die drei jungen Männer Gottes gebracht. Und ich denke mir, was mag ihnen durch den Kopf gegangen sein? Woran haben sie wohl gedacht? Die Frage ist, woran denken wir, wenn wir in Situationen kommen, die unausweichlich sind, wo wir wissen, jetzt kommt Schweres, jetzt kommt große Not, jetzt kommt Elend, jetzt kommt Angst. Was schießt uns durch den Kopf? Befassen wir uns nur mit der Situation oder wenden wir den Blick nach oben, da wo Christus ist? Oder wenden wir den Blick innerlich aufs Kreuz und sagen, Herr, du bist dabei. Das ist wichtig, wo wir unseren Blick hinrichten, wenn es in solche Feueröfen geht. Wenden wir ihn nicht auf Gott, wenden wir ihn nicht auf Christus, wird es Auer geben. Wenden wir ihn auf den lebendigen Gott, der zu erretten weiß, wird es erträglich sein. Woran denkst du, wenn es menschlich gesehen auf unlösbare Probleme zugeht in deinem Leben? Ist für Gott etwas tatsächlich unmöglich? Ist sein Arm etwa zu kurz geworden seit damals? Paulus würde sagen, das sei ferne. Nun, anhand ihrer Aussagen und ihres gesamten Verhaltens von den drei können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese drei Männer ihre ganze Aufmerksamkeit, ihre ganze Konzentration allein auf ihren Gott richteten. Sie richteten ihre Augen zumindest nicht auf die schrecklichen äußeren Umstände und Bedingungen. Der Ofen, in den sie geworfen werden sollten, ist so heiß, dass die stärksten Soldaten der Leibgarde, die sie hinaufbringen, von der starken Hitze auf der Stelle getötet werden. Das ist auch ein Stück weit Gericht Gottes gewesen. Und das ist auch so, ihr Lieben, wir sind ja nicht wie die Psalmisten, die sagen, Herr, wir beten für den Tod unserer Feinde. Aber das sollt ihr wissen. So wie es geschrieben steht, dass wer einem der Kinder Gottes auch nur mit einem Becher kühlem Wasser Hilfe verschafft. Genauso wird Gott auch besonders im Gericht an die denken, die seinen Kindern besonderes Not, Leid und Elend zugefügt haben. Der Herr Jesus spricht an einer Stelle von Kindern, wo er dann sagt, wer einem dieser Kleinen, aber das würde ich nicht nur auf kleine Kinder beziehen, sondern überhaupt auf die Gotteskindschaft, wer einem dieser Kinder, wer sie dazu bringt und ihnen Not und Elend zufügt, für den wäre es besser, dass man einen Mühlstein um seinen Hals hängt und ihn an die tiefste Stelle des Meeres versenkt. Deswegen, da hat der Herr Jesus ja etwas verändert zum Alten Testament. Er hat gesagt, betet für eure Feinde, betet für sie, dass Gott ihnen die Augen öffnet, denn es wird sie ein schreckliches Urteil erwarten. Und besonders dann, wenn sie seine Kinder angegriffen haben und ihnen Not und Elend zugefügt haben. Ja, ihr Lieben, so ist es mit den Gottesleugnern. Gott gebraucht sie auch für seinen Plan. Aber dann nehmen sie oftmals ein Ende mit Schrecken. Alle, die bei dieser Szene dabei waren, sehen nun die drei jungen Männer durch die Flammen gefesselt bis an den Boden des Ofens fallen. Sie sind gefesselt und hilflos, aber sie leben immer noch. Obwohl die Soldaten, die lediglich zu nah an den Ofen kamen, auf der Stelle getötet wurden, sie leben immer noch. Dieses Feuer, das die Soldaten tötete, wird nun auch sie töten. Und das würde dann ganz offensichtlich die Dinge wieder gerade rücken, dass die Obrigkeit letztlich doch immer am längeren Hebel sitzt. Und gleichzeitig würde es wohl auch bedeuten, dass dieser letzte kleine Überrest, diese Querdenker, es würde bedeuten, dass sie nun endlich von der Bildfläche verschwunden sind. Aber der Herr, unser Gott, wäre nicht der Allmächtige, wenn er nicht auch Unmögliches möglich machte. Die wahrhaftigen Gläubigen werden nie ausgerottet werden können. Diese Welt wird niemals erleben, dass der treue Überrest von wahrhaftigen Gläubigen jemals vom Erdboden verschwinden wird. Zumindest nicht vor der Wiederkunft des Herrn. Gott kann auch durch dich und mich in den schlimmsten und schrecklichen Situationen wird uns bewahren, wenn es seinem Willen gemäß ist und wenn er sich dadurch verherrlichen will. Und eine Frage, hast du vorhin gut zugehört? Er kann dich und mich nach seinem Willen und Wohlgefallen bewahren, aber nicht unbedingt immer davor, vor dem Feuer, sondern mittendrin. Also wollen wir auch unsere Gebete überdenken, wenn ein Feuerofen auf uns zukommt oder die Gluthitze einer schlimmen, schwierigen Sache schon spüren. Nicht immer sagen, Herr, lass die Klappe zu, ich will da nicht rein, sondern sagen, Herr, dein Wille möge geschehen. Mach mich bereit, in diesen Feuerofen hineinzugehen. Ich weiß, du gehst mit. Ich weiß, du gehst mit. Das ist, was der Herr hören möchte. Und dann geht er mit hinein. Das werden wir später sehen. Die Zahl der wahrhaftigen Gläubigen mag an der Weltbevölkerung gemessen tatsächlich sehr überschaubar sein, doch sie werden niemals aufhören zu existieren. Das ist die Verheißung unseres Herrn und Heilands. Bis der Herr wiederkommt, wird er seine Gemeinde schützen und bewahren, sodass sie existiert, bis er wunderbar und in Herrlichkeit erscheint. Das, ihr Lieben, ist ein mehr als starker Trost für alle wahrhaftigen Gotteskinder. In den 1990er Jahren gab es in Albanien keine sichtbaren Zeichen mehr für eine existierende Gemeinde dort. Und somit gab es auch noch viel weniger Grund und Annahme dafür, dass Christen in irgendeiner Form Einfluss auf die albanische Nation hätten ausüben können. Kein Buch in irgendeiner Bibliothek enthielt noch den Namen Gottes, außer vielleicht zu dem Zweck, seinen Namen zu entehren oder zu missbrauchen. Es gab nicht einmal auf den Friedhöfen auch nur noch ein einziges Kreuz. Das war die Situation damals in Albanien. Und doch gab es in diesem Land immer noch wahrhaftige Kinder Gottes, die ihren Herrn von ganzem Herzen liebten und bereit waren, für ihn zu leiden, ja zu sterben. Und die systematischen Säuberungsaktionen hatten mit ihrem Versuch, die Wahrhaftgläubigen gänzlich auszurotten, auch in Albanien wiederum keinen Erfolg gehabt. Es ist der Welt unmöglich, die wahrhaftige Gemeinde Jesu auszurotten. Die Welt kann und sie wird die Gemeinde Gottes nicht loswerden, egal welche Mittel sie dazu auch immer einsetzen wird. Nebukadnezar und seine Diener hatten sicher erwartet, ein kurzes Aufschreien zu hören und die drei dann in den Flammen elendig verbrennen zu sehen. Das wäre dann, so dachten sie, das Ende der ganzen Angelegenheit gewesen. Es würden keine weiteren Abtrünnigen übrig bleiben. Jeder lebende Mensch in Babylon würde nach diesem Exempel bereit sein, vor Nebukadnezars Götzen niederzufallen. Jeder würde nach diesem Exempel bereit sein, sich der Obrigkeit zu unterstellen, egal was da auch noch kommt. Aber Nebukadnezar sah, wie alle Gottesleugner, die sich gegen die wahrhaftigen Kinder Gottes verschworen hatten, bis in unsere Zeit hinein, nicht das, was er nun gern gesehen hätte, nämlich die Vernichtung seiner gottesfürchtigen Gegner. Stattdessen sah er etwas, was ihn veranlasste, von seinem Sitz aufzuspringen und dies seinen Staatsmännern überprüfen zu lassen. Haben wir nicht drei Männer gefesselt in das Feuer werfen lassen? Er hat gesagt, er hat eine Halluzination. Und die übereinstimmende Antwort lautet, ja, das haben wir. Und dann fragt der König weiter, er glaubt immer noch, dass er nicht ganz bei Sinnen ist. Wie kommt es dann, dass ich jetzt vier Männer, für das Protokoll auch vier Männer, nicht vier Frauen oder vier S, vier Männer, im Feuer sehe? Und zwar ungefesselt. Ungefesselt. Versteht ihr, was passiert war? Nicht nur, dass Gott sie jetzt erstmal in den Feuerofen bewahrt hat. Der Herr war selber dabei. Das haben wir gehört, vier Stück. Er hat sogar Nebukadnezar hier ein Stück weit diesen Blick gegeben, dass es kein Mensch war, sondern es war überirdisch. Das konnte er sofort wahrnehmen. Also es war der Herr selbst, der jetzt mit in diesem Feuerofen war. Und die Fesseln, die sie dort reingebracht hatten, die waren weg. Versteht ihr? In diesem Feuer löst der Herr auch Fesseln, auch bei dir und mir. Manchmal gehen wir in einen Feuerofen, weil wir durch irgendetwas auch gefesselt sind. Und dann löst der Herr die Fesseln im Feuer. Und er sagt dann, wie kommt es, dass der vierte ein übernatürliches Aussehen hat? Es besteht kein Zweifel daran, dass das der Herr war, der hiermit in dem Feuer war. Und der Herr Jesus hat uns versprochen, und das wollen wir nie vergessen. Wir wollen das wirklich nie vergessen. Er sagt nicht nur, er ist alle Tage bis an das Ende der Zeit bei uns, sondern dies alle Tage bedeutet 24 Stunden, jede Sekunde ist er bei uns. Gott schläft nie. Er ist immer bei dir und bei mir. Und egal wie schrecklich deine Situation auch immer sein mag, vielleicht in der du dich gerade befindest, der Herr ist mit dir. Er ist an deiner Seite und er geht mit dir auch durch die schlimmste Feuersbrunst. Glaubst du das? Ist dir das wirklich in deinem Herzen bewusst? Ist das nicht nur ein Lippenbekenntnis, was wir manchmal recht häufig sagen, ja, der Herr ist mit uns. Glaubst du das in deinem Herzen, dass der Herr mit dir ist? Die Bibel lehrt uns an vielen Stellen eindeutig, dass der Sohn Gottes schon viele Male auf der Erde in menschlicher Gestalt erschien, bevor er dann kam, um sein Erlösungswerk als der gute Hirte zu vollbringen. Aber auch vorher schon auf der Erde. Häufig wird in diesen Gotteserscheinungen unter anderem vom Engel des Herrn gesprochen, zum Beispiel 2. Mose 3, Vers 2 oder auch bereits im 1. Mose 48, Vers 16. Oftmals ist, wenn vom Engel des Herrn die Rede ist, dass es dann der Herr Jesus ist, der selber schon hier gewesen ist. Es war der Herr Jesus, der an der Seite dieser drei treuen Gläubigen in den Flammen umherging. Übrigens, auch eine Verheißung, die Israel durch die Verkündigung des Propheten Jesaja gegeben wurde, erwies sich hier wortwörtlich. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Das ist Prophetie, die auch hier erfüllt wurde. Aber das gilt nicht nur für Israel. Das gilt heute auch für die Kinder Gottes im Allgemeinen. Ich bin sicher, wenn die drei, sie hätten ein Vorrecht gehabt. Sie hatten ein Vorrecht gehabt, hier mit Christus in den Flammen des Feuerofens zu wandeln. Versteht ihr, das, was die Menschen als riesengroße Katastrophe gesehen haben, war in Wirklichkeit ein Vorrecht, mit Gott etwas zu erleben, was einzigartig war. Und wisst ihr, manchmal ein Feuerofen kann auch für dich eine einzigartige und prägende Erfahrung sein, wenn du es zulässt, dass der Herr mit dir in diesen Feuerofen hineingeht, dann kann es auch für dich eine prägende, eine wunderbare, eine einmalige, eine nie zu wiederholende Sache sein, die dir widerfährt und die dich im Glauben wachsen lässt. Ihre Gemeinschaft mit Gott wenn sie nicht diesen Weg gegangen wären. Ihre Gemeinschaft mit Gott wäre unterbrochen worden. Und wer weiß, ob sie eine weitere Chance bekommen hätten, in diesem Feuerofen mit Christus zu sein. Und ihr Lieben, geht es uns nicht manchmal auch so? Wir bekommen die Chance, mit Christus ebenfalls für seinen Namen, für unser Zeugnis für ihn, mit ihm gemeinsam in einen Feuerofen zu gehen. Aber wir sind bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen, damit die Hitze des Feuers vielleicht ein Stück weit weniger heiß wird. Versteht ihr, was hier passiert? Wir dürfen uns nicht darauf einlassen, wenn es um Gott und sein Wort geht, Kompromisse zu schließen. Und das liegt in erster Linie an den Pastoren und Hirten und Ältesten der Gemeinden, dass sie nicht bereit sind, Kompromisse zu machen und die Wahrheit preiszugeben. Und wenn sie dann dafür das, was Brüder und was auch James Coates erlebt hat, wenn sie dafür dann ins Gefängnis müssen oder was weiß ich was, dann muss das so sein. Aber nur wenn sie bereit sind, das zu tun, werden die Geschwister, denen sie vorstehen, daraus Mut schöpfen und ihr Vorbild sehen. Wenn sie den Schwanz einkneifen und wenn sie sagen, nein, wir müssen nach Kompromissen suchen und so weiter, dann wird das die Gemeinde auch tun. Und deswegen sind die Hirten mehr denn je gefordert, klar zu überlegen und Farbe zu bekennen, wozu sie Ja sagen und wo sie sagen, nein, rote Linie, keinen Schritt weiter. Wie oft mussten wir vielleicht schon die bittere Pille schlucken, dass Kompromisse zu schließen, wenn es um Gott und sein Wort geht, am Ende nie wirklich gut für uns ausgegangen ist. Kennen wir nicht alle dieses miese Gefühl des Versagens, die Enttäuschung und vielleicht sogar ein Stück weit die Nutzlosigkeit, die sich in uns breit macht, wenn wir diese schmierigen Kompromisse eingegangen sind? Wie gut ist es doch da zu wissen, dass der Herr bereit ist zu vergeben, wenn wir dies Versagen mit einem ehrlichen und bußfertigen Herzen unter sein Kreuz bringen, wie immer. Diese drei jungen, gottesfürchtigen Männer wichen nicht zurück. Ja, es war ihnen ein Vorrecht, dass sie wahrnahmen, mit der zweiten Person der Dreieinigkeit, dem Sohn Gottes, schon 600 Jahre vor seiner Geburt als Mensch umherwandeln zu dürfen, zumindest in dieser Situation. Durch ihre Weigerung zu sündigen, hatten sie ein Erlebnis ohnegleichen in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und dieses Erlebnis ist im Alten Testament fast einmalig, so würde ich das einmal mal bezeichnen. Glaubt mir, ihr Lieben, in Hebräer 13, Vers 8 lesen wir, dass der Herr derselbe ist, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Wenn du Christus auch in den so vielfältigen Feuersbrünsten des Lebens treu bleibst, keine Kompromisse bezüglich ihm und seines heiligen Wortes eingehst, wenn du deine Hoffnung und dein ganzes Vertrauen wirklich aus der Tiefe deines Herzens auf ihn setzt und ausrichtest, wirst du wunderbare Glaubenserfahrungen machen und dazu großartige Gebetserhörungen erfahren. Wenn die drei versucht hätten, aufgrund eines Kompromisses oder durch die Anbetung des Götzen oder Verleugnung ihres Gottes ihr Leben zu retten, hätten sie es tatsächlich verloren. Das Leben wäre für sie zu einer Existenz ohne Bedeutung und ohne Gemeinschaft geworden. Aber weil sie bereit waren, ihr Leben im Gehorsam an den wahrhaftigen Gott und die Wahrheit seines Wortes zu verlieren, hatten sie es vielmehr erst wirklich gefunden. Und der Herr Jesus Christus bestätigt uns das auch eindeutig in Matthäus 16, 25 und 26. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um seinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Da geht es nicht nur um Reichtum und Ansehen und Macht. Nein, da geht es auch um solche Situationen. Wer meint, sein Leben durch schmutzige Kompromisse, durch Zurückweichen, durch Verleugnung zu erhalten oder ein Stück weit schöner zu machen, der wird es am Ende verlieren. Nicht unbedingt gleich an Tod denken, aber sein geistliches Leben, diese Gemeinschaft mit Gott, Frieden und Freude im Herrn, wird zurückgehen. Eventuell wird er sie verlieren. Und ich weiß, wovon ich rede. Ihr Lieben, niemand verliert etwas, wenn er sich weigert, vorsätzlich zu sündigen. Niemand verliert etwas, wenn er sich weigert, vorsätzlich zu sündigen. was immer auch an Gegenteiligem dazu behauptet werden mag. Diese drei jungen Männer erfuhren nicht Errettung vor dem Feuer, sondern Errettung im Feuer. Das war der Weg Gottes für sie und das wird auch der Weg Gottes für die Zukunft, für die Gemeinde auf dieser Erde sein und auch bleiben. Der Herr Jesus verheißt seinen Kindern, die sich standhaft weigern, Kompromisse zu schließen, wenn es um ihn und um sein Wort geht, viele segensreiche Tröstungen. Wie viel Eindruck hätten diese drei Männer auf die Gottlosen gemacht, wenn sie sich tatsächlich wie alle anderen niedergeworfen hätten? Überhaupt keinen. Doch nun waren es die Gottlosen, die Gottesleugner, die mit Erstaunen durch die Öffnung in der Seite des Ofens starrten und sich entsetzten, wie Gott handelte. Sie waren Zeugen davon, dass diejenigen, die sie als Abtrünnige und Starrsinnige bezeichneten, nun mit Christus in den Flammen umherwanderten und sie sahen zudem, dass sie völlig unversehrt blieben. Welch ein Zeugnis! Es ist nicht bekannt, dass sich aufgrund dieser Ereignisse oder dieses Ereignisses, dass sich jemand zu diesem Zeitpunkt bekehrt hat. Später hat sich Nebukadnezar dann bekehrt. Aber zu diesem Zeitpunkt, selbst durch dieses massive Erlebnis, hat sich keiner bekehrt. Aber alle, die dabei waren, hatten einen Eindruck von der Macht und Herrlichkeit des einzigen und wahrhaftigen Gottes bekommen. Und dieser gewonnene Eindruck würde sie letztlich ihr ganzes Leben nicht mehr loslassen. Versteht ihr, ihr Lieben? Gottes Wort kommt nie leer zurück. Und wenn die Menschen sehen, wie du in einem Feuerofen manchmal auch leidest, aber am Ende doch siegreich mit dem Herrn herauskommst, wird das ein bleibendes Erlebnis sein, auch für alle anderen, die dich Idiot nennen. Sie werden es nicht vergessen. Am Ende jenen bedeutsamen Tages drehte sich das Gespräch nur noch um den Gott Schadrachs, Mesachs und Abednegos. Das abscheuliche Bild dieser Götze wurde überhaupt nicht mehr erwähnt. Nur noch Gott, der wahrhaftige Gott, war Gesprächsthema durch das Verhalten dieser drei jungen Glaubensgeschwister. Der Götze wird nicht mehr erwähnt. Auf Nebukadnezars Bitte hin kommen die drei körperlich völlig unversehrt aus dem Feuer heraus und selbst an ihrer Kleidung kein Brandgeruch. Was für ein Gott, was für ein allmächtiger Gott. Seine Knechte sind völlig unversehrt, staunt Nebukadnezar. Er hat sich an dieser Stelle, ich sagte das schon, noch nicht bekehrt, aber die Ereignisse dieses Tages sind einfach zu viel für ihn. Er wird einmal mehr zur offenen Anerkennung des wahrhaftigen Gottes getrieben. Und das, ihr Lieben, erleben auch wir immer wieder. Manchmal ist es so, wenn unser Gott Gnade schenkt oder ein Wunder tut, auch medizinisch, ich habe wirklich Ärzte sagen hören, haben wir keine medizinische Erklärung für. Und wenn man dann sagt, könnte das ein Wunder sein? Ja, wenn Sie so wollen. Na, das muss man denen ja aus der Nase ziehen. Aber das ist so. Aber auch an vielen anderen Stellen werden Sie es nicht gleich bezeugen. Aber Sie werden es merken und speichern, wenn wir mit unserem Herrn Dinge erleben, die wir mit dem Verstand nicht erklären können. Ihr Lieben, es gab Zeiten in unserem Land, als selbst die Unbekehrten eine gewisse Gotteserkenntnis noch hatten. Im Großen und Ganzen waren die Menschen ohne rettenden Glauben und doch wurde Gott vielfach im Leben des Volkes anerkannt. Zehntausende, selbst unbekehrter Menschen, besuchten zum Teil die Gottesdienste, sprachen Tischgebete und anderes. Auch die Moral im Ganzen war auf einem ganz anderen Level als heute. Das alles waren Beweise dafür, dass die Menschen noch zuließen, dass Gott Einfluss auf das Gewissen der Menschen nehmen konnte. Heute hingegen haben sich die Menschen weit von dieser Position in Deutschland entfernt und bewegen sich praktisch Stück für Stück immer weiter weg, weg von Gott. Und eine für mich schreckliche Erkenntnis ist, dass der Abfall von Gott im großen Stil begann, als die Kirchen und Gemeinden allgemein anfingen, Kompromisse mit der Welt zu schließen. Je mehr sie versuchten, modern zu sein und mit der Zeit zu gehen, sich dem Zeitgeist anzupassen, desto weniger wurden sie ihrer Verantwortung gerecht, wahrhaftige Verkündiger des lebendigen Gottes zu sein. Als die Gemeinden begannen, ihre Botschaft zu verwässern, sodass sie nichts mehr predigten, was in irgendeiner Form Anstoß erregen könnte und stattdessen besucherfreundliche Gottesdienste gestalteten, war der Augenblick gekommen, in dem sie ihre Zeugniskraft, in dem sie ihre Vollmacht größtenteils verloren haben. Sie haben ihre Kraft aber nicht in erster Linie deshalb verloren, weil sie keinen Anstoß erregen wollten, sondern weil sie von der Wahrheit des Wortes Gottes, von der Ganzheit des Evangeliums abgewichen sind. Im Zentrum steht nicht mehr die Predigt, in der Gottes Wort sorgfältig ausgelegt wird, auch wenn es wie heute ein bisschen länger dauert, sondern es sind eher Mini-Predigten und stattdessen gibt es dann vielmehr ein sattes Unterhaltungsprogramm mit viel Musik und anderes Tohuwabohu. Ihr Lieben, nur dann, wenn das wahre Volk Gottes Nein sagt zu dem, was Gott missfällt, wie unangenehm dies für viele auch sein mag, kann es einen mächtigen Eindruck für Gott auf unsere gottlose Gesellschaft hinterlassen, auch heute noch. Schauen wir uns noch einmal an, zu welcher Erkenntnis Nebukadnezar gebracht wurde. Von Vers 28 an sehen wir, dass er anerkannte, wer Gott ist. Er kam zur Erkenntnis, dass Gott Knechte hat, dass Gott Engel hat, die er zur Bewahrung seiner Gläubigen sendet, dass Gott mächtiger ist als er selbst, die damals mächtigste Institution der damaligen Welt. Gott ist mächtiger. Das war seine Erkenntnis. Und dass der wahrhaftige Gott größer ist als jeder andere vermeintliche Gott und es somit verdient, allein angebetet zu werden. Was für Erkenntnisse durch die Kompromisslosigkeit von drei jungen, gottesfürchtigen Männern. Ich finde das unglaublich. Noch hatte er nicht erkannt, dass Gott der alleinige Gott ist, also in der Tiefe seines Herzens, und dass es keine anderen wahrhaftigen Götter gibt. Und er kam auch zumindest jetzt noch nicht zum lebendigen Glauben. Aber eben gewisse Wahrheiten wurden dem Herzen dieses Mannes bereits jetzt förmlich eingebrannt. Durch dieses kompromisslose Verhalten dieser drei jungen Männer. Und seine Reaktion lesen wir in Vers 29. Als Gläubige des Neuen Testamentes heißen wir es heute natürlich nicht mehr gut, was er hier befahl. Doch sollten wir bedenken, dass er immer noch ein unbekehrter Mann war. Und es war in allen Jahrhunderten für Männer in solchen machtvollen Positionen typisch, zu versuchen, andere durch die Gewalt von Waffen für irgendeine Glaubensform zu gewinnen. Wir sehen das ja heute auch im Islam. Nur wer aus Dankbarkeit für das Opfer Christi zu echtem Glauben kommt, hat das notwendige geistliche Potenzial, das zu erkennen. Aber dennoch nehmen wir die Tatsache zur Kenntnis, dass die Ereignisse, die durch den kompromisslosen Glauben dieser drei jungen gottesfürchtigen Männern geschahen, gewaltigen Eindruck auf den damals mächtigsten Mann der Welt gemacht haben. Und auch für uns gilt, egal welche Obrigkeiten wir in Zukunft auch unterstehen werden, Eindrücke auf sie werden wir nicht machen, in denen wir sämtliche rote Linien, die sie aufzeichnen werden, dass wir diese roten Linien bereit sind zu überschreiten in Bezug auf Gott, auf sein Wort und was alles damit zusammenhängt. Aber wisst ihr, es ist ein Irrtum, wenn ihr meint, dass eine rote Linie erst dann übertreten ist, wenn gesagt wird, ihr dürft das Evangelium nicht mehr in der Form verkündigen, wie ihr es bisher getan habt. Das ist nicht die rote Linie. Die rote Linie beginnt viel, viel früher. Aber dazu vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Das ist so, was wir immer denken, ja, wenn sie euch verbieten, das Evangelium zu verkünden, dann werden rote Linien übertreten. Viel früher fangen die roten Linien an. Da werden wir uns zu einem anderen Zeitpunkt mal drüber in Ruhe, denke ich, auf der Grundlage des Wortes Gottes, sachlich, ruhig und liebevoll unterhalten. Die ganze Kraft der wahren Gotteskinder, die sie brauchen, um den Menschen um sie herum ein effektives Zeugnis sein zu können, kann durch ein einziges Wort zunichte gemacht werden. Und dieses Wort heißt Ja. Ja zur Sünde. Ja zu falschen Kompromissen. Wenn die Gottesleugner zur Sünde verleiten und die Kinder Gottes, die ein Licht und Zeugnis in dieser Welt sein sollen, darin einwilligen, dann werden sie so wie jeder andere auch. Auf diese Weise vergleichen sie all ihre Kraft, sie vergeuden all ihre Kraft, dem lebendigen Herrn zu dienen. Wenn jedoch Versuchungen zur Sünde mit einem standhaften Nein beantwortet werden, dann ist die Lage völlig anders, ihr Lieben. Völlig anders. Zunächst einmal ist gewissermaßen der Feuerofen gewiss. Ganz sicher. Die wahrhaft Gläubigen werden sich durch ihr Verhalten entweder außerhalb des Feuerofens, auf der Seite Nebukadnezars befinden, oder im Feuerofen, bei ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus? Sagst du Ja zur Welt, zu allem, was sie tut, anordnet, von dir verlangt? Bist du in vermeintlicher Sicherheit, außen im Feuerofen bei Nebukadnezar? Sagst du aber Nein, bis hierher und nicht weiter, mir ist mein Herr und Heiland und sein Wort viel wichtiger als ihr, dann bist du im Feuerofen. Aber mit Jesus, das dürft ihr nicht vergessen. Es gibt keinen Mittelweg. Doch der Platz der beispiellosen Hitze bedeutet auch den Platz der beispiellosen Gemeinschaft mit dem Herrn und mit unserem lebendigen Gott. Diejenigen, die dort wandeln, dürfen die Gewissheit genießen, dass sie am Gewissen der Unbekehrten ergreifende Spuren für Gott hinterlassen werden. Die Menschen können keinen Feuerofen erfinden, der die Kinder Gottes zerstören könnte. Und immer wenn sie meinen, solche vielleicht neuartigen Feueröfen hergestellt zu haben, erweisen sich auch diese lediglich als ein weiteres Mittel, das der Herr Jesus gebraucht, um seine wahrhaftigen Kinder aus allen Völkern und Nationen zu bewahren und seine Wahrheit in der Welt aufrechtzuerhalten, bis zur hoffentlich baldigen Wiederkunft unseres Herrn und Heilands, welchem sei Lob und Preis und Ehre und Anbetung in Ewigkeit. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, wir danken dir für dein Wort und danken dir für die klare Ausrichtung darin, Herr Jesus, dass du uns berufen hast, uns ohne Kompromisse zu dir zu stellen, zu deinem Wort zu stellen, und dass wir nur dadurch, Herr Jesus, ein Zeugnis sein können für die Welt und auch für die Machthaber in dieser Welt, wer auch immer sie sein mögen und wo auch immer sie sein mögen. Danke, Herr Jesus, dass du uns nicht immer vor dem Feuer bewahren willst, aber ganz sicher in dem Feuer. Danke, Herr Jesus, dass du in allem, was du uns zumutest, in allem, was du in unser Leben hineinstellst, dabei bist. Und dass wir wissen dürfen, dass nicht ein Haar unser Haupt verlässt, was dir entgeht. Und danke, Herr, dass du es bist, durch dessen Gnade wir letztendlich von Sieg zu Sieg kommen. Und danke, Herr Jesus, für deine Verheißung, auf die wir uns verlassen dürfen, dass du dein gutes Werk in den wahrhaft Gläubigen auch vollenden wirst. Und darauf vertrauen wir, dafür danken wir, Herr Jesus, und dafür lieben wir dich von ganzem Herzen. Amen.